Ich möchte jetzt die Bibelstelle lesen, die Pastor Hans-Günter Mohn nachher als Grundlage hat. Das ist Offenbarung 21. Bei mir ist das in der Alle-Luther-Bibel überschrieben mit das neue Jerusalem. 1-8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und das Meer ist nicht mehr. Merkt euch diesen Vers, das Meer ist nicht mehr. Soll mir keiner sagen, das neue Jerusalem ist schon hier. Wir haben noch das Meer. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Vers 8. Die feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Schöne und gleichzeitig sehr ernste Verse.
Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen und ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja noch nicht gesehen. So, alles Gute für dieses Jahr und vielen Dank für die Einladung zum Predigen, sage ich mal dem Alex, der irgendwo sitzt und guckt. Das hat heute gut gepasst und von daher ist das schön. Ich habe extra letzten Samstag hier mal reingeschaut online, um zu sehen, was wird denn gepredigt. Predigt eine über die Jahreslosung. Das war schon so, die Edith hat über die Jahreslosung gepredigt. Aber trotzdem, ich wage es trotzdem nochmal, ich habe so zwei Gedankenstränge, die heute in der Predigt zusammenfließen. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, aber ich glaube, ihr seid ja alle gut drauf, das kriegen wir alles gut hin. Ja, die Jahreslosung für dieses Jahr, die wird ja immer von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgegeben. Und dann wird die gedruckt auf Postern und Kalendern und auf so Bucheinlege und was nicht alles. So, ich finde es gut, dass so die ganzen Kirchen so mal so ein Motto haben und gerade diese Losung für dieses Jahr, siehe, ich mache alles neu, das ist ja wirklich hoffnungsdurchdrängt. Das ist das, was wir uns wünschen und hoffen, dass alles neu wird. Und sie steht in der Offenbarung. Willi hat uns schon den gesamten Zusammenhang vorgelesen aus Offenbarung 21, die ersten 8 Verse. Und viele, die die Offenbarung lesen, haben oft das Problem, dass sie die nicht verstehen. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil die Offenbarung nämlich, wir verstehen ja manchmal, ich merke schon, es wird ein bisschen länger. Habt ihr Geduld heute? Also wenn es anfängt zu schneien, müsst ihr winken, ne? Dann hören wir auf. Aber wir lesen ja manchmal die Bibel wie ein Buch, ein Sachbuch oder ein Roman. Und denken, das ist ja alles gleich geschrieben, ne? Alles eine Art und Weise, wie man schreibt. Aber das stimmt ja nicht. Die Bibel hat ja ganz unterschiedliche Genres, wie man sagt. Man hat poetische Bücher, man hat Geschichtsbücher, Briefe. Das sind ja alles unterschiedliche Arten und Weisen, wie man etwas schreiben kann Und das ist auch immer wichtig zu wissen, dass man weiß, in welchem Literaturstil das geschrieben wurde. Und die Offenbarung, das ist apokalyptische Literatur. Das ist also nicht etwas, was man liest, und ich sage es mal ganz böse, nebenbei die Bildzeitung liest und sagt, ah, jetzt ist das passiert. Sondern apokalyptische Literatur, da kommen Bilder drin vor, wo wir erst mal sagen, jemand hat mal gesagt, ein Ausleger, man muss sich vorstellen, die Offenbarung ist wie so ein Comic. In Comics, wenn ihr mal Comics gelesen habt, als Kind habe ich immer Comics gelesen, da haben Menschen, die sind nur so groß, aber die haben so einen Kopf. Kennt ihr die Bilder noch? Es ist alles ein bisschen übertrieben oder anders dargestellt und das macht was mit einem. Und die Offenbarung ist auch etwas ganz anderes. Deshalb muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht meint, das kann ich jetzt lesen, wie ich einen Brief lese. Auch wenn es dort Sendschreiben gibt, die darf man als Briefe lesen. Aber vieles andere ist einfach apokalyptische Literatur. Wie auch immer, Johannes, als er die Worte aufgeschrieben hat, der war tatsächlich herausgefordert, Dinge zu beschreiben, für die es überhaupt noch keine Worte gab. Und das ist was ganz Spannendes. Wenn man keine Worte für etwas hat und etwas beschreiben soll, was man jetzt sieht, eher in einer Vision, in einer Offenbarung, wo etwas aufgedeckt wurde, sieht er etwas, hat es noch nie gegeben, hat er noch nie gesehen und er muss jetzt Worte finden, um genau das zu beschreiben. Das ist die Schwierigkeit mit der Offenbarung. Und Johannes kündigt am Anfang des Buches an, dass er von Jesus selbst diese Offenbarung erhalten hat. Und ich will mal so sagen, damit wir das noch ein bisschen besser verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich denke manchmal an meinen Schwiegervater. Der ist sehr relativ jung verstorben, mit Mitte 50. Und der hat keine Ahnung gehabt, dass wir heute übers Internet kommunizieren. Der hätte gar nicht gewusst, was ein Handy ist. Der kannte nur Telefon mit Wählscheibe. So, wenn meinem Schwiegervater Günther irgendeiner gesagt hat, du, ich habe eine Offenbarung gehabt und ich habe gesehen, da gibt es Leute, die telefonieren mit Dingern in der Hand, die brauchen nicht mal ein Kabel dran, dann hätte der Günther gesagt, ja, hast du Bier zu viel getrunken. Das ist ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und genauso geht es uns, wenn wir die Offenbarung lesen. Da werden Dinge beschrieben, die haben wir noch nicht gesehen, die werden kommen. Und das macht das eigentlich so spannend. Aber er, Johannes, schreibt, was Jesus ihm gezeigt hat und sagt, was in Kürze geschehen soll. Und in dem ganzen Buch, in den ganzen 22 Kapiteln, da gibt es Warnungen, da gibt es Ermahnungen, Beschreibungen für das eigentlich Unbeschreibliche. Aber wie bei fast jedem Buch wird erst am Ende richtig deutlich, um was geht es denn eigentlich? Und was ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache? Und das Buch der Offenbarung, was ich habe das immer mal bei Christen so rausgehört, das ist so, das macht mir Angst, was da alles kommt. Das war nie das Ziel dieses Buches. Die Offenbarung ist ein Buch der Hoffnung, in dem zwar beschrieben wird, was auch schlimme Sachen passieren werden, aber dass am Ende alles gut ausgeht. Deshalb sage ich gern so als Christ, ich weiß, was auf der letzten Seite steht. Ja, also von daher keine Sorge, was immer auch passiert in dieser Welt. So, am Anfang steht in der Offenbarung, gleich ganz am Anfang, Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Wobei Kürze hier relativ zu sehen ist. Und fast am Ende steht, also jetzt 21. Kapitel, was Willi uns vorgelesen hat, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir lesen in der Offenbarung dann auch von Katastrophen, von Kampf, Bedrängnis, Gericht und Tod. Und dann, da könnte man wirklich mutlos werden und sagen, oh Mann, was da noch auf uns zukommt. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus durch Johannes vermitteln lässt, was immer auch kommt. Jetzt fängt eigentlich das Neue schon an. Die Weltgeschichte kommt an ihr Ziel, die Heilsgeschichte findet ihren Höhepunkt. Und darin liegt die Hoffnung für alle, die zu Jesus gehören. Egal, was in dieser kaputten Welt alles passiert. Darin liegt die Hoffnung für alle, die in diesem Leben angefangen haben, mit Jesus Christus ihr Leben zu führen und ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben. Und die sich in diesem Leben schon haben vorbereiten lassen auf das, was kommt und sein wird. Was gleich im ersten Vers deutlich wird, ist, die Zukunft ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist ein total begeisternder Gedanke. Die Zukunft ist nicht, und auch hier, vielleicht trete ich dem einen oder anderen auf die Füße damit, aber ich habe von einigen Christen im Laufe der Jahre immer wieder mal so Andeutungen gehört, daraus habe ich folgende Schlüsse gezogen, dass die glauben, am Ende der Zeit sprengt Gott den Planeten in die Luft, puff, alles weg, dann macht er alles was Neues und wir gehen dann irgendwo hin. Ja, also wir gehen weg. Schlussfolgerung wäre, wenn man den Gedanken mal fortspinnt, dass Christen sagen müssten, okay, warum der Stress mit Klimaschutz, Naturschutz und all dem Kram, Umweltschutz, der Planet ist ohnehin im Eimer und da brauchen wir nichts zu machen, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber das ist absolut falsch. Denn die Zukunft ist nicht die, dass Christen irgendwo mal weggehen, sondern, ich lese es euch vor, aus Vers 1 und 5, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und dann unsere Jahreslosung und der auf dem Thron saß und sprach, siehe, ich mache alles neu. Also es wird nicht nur ein bisschen dran rumgeschraubt, es wird der Klimaschutz nicht von Gott noch besser gemacht. Die Welt wird nicht repariert, sie wird neu gemacht, was immer das bedeutet. So, der Himmel ist nach meinem biblischen Verständnis kein sagenumwobener, fantasievoller Ort, zu dem wir mal dann hingehen. Wenn Christen über den Himmel reden, hat man oft den Eindruck, sie reden so von so einem fantasievollen, utopischen Ort. Und allein zu sagen, ich freue mich auf den Himmel, ist so ein Glücksgefühl, auch wenn man keine Ahnung davon hat, wo es hingeht. Ja? Gedanken darüber zu machen, was der Himmel ist, wie es dort sein wird, man könnte meinen, viele denken nur weg von hier. Man könnte auch sagen, manche haben so eine nur weg von hier Theologie. Ich kenne einige Leute, also einen habe ich ganz konkret vor Augen, der redet immer davon, ich warte auf die Entrückung, dass ich endlich hier rauskomme. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass das Thema Entrückung nur einmal in einem Vers in der Bibel überhaupt vorkommt. Und es ist immer gefährlich, wenn man aus einem Satz in der ganzen Bibel eine komplette Theologie macht. Gott wird Leute entrücken. Was das sein wird, ist eine große Frage. Weil so oft kommt das gar nicht vor in der Bibel, nur einmal in Bezug auf die Endzeit. So diese nur weg von hier Theologie ist keine gute Theologie. Die Offenbarung zeigt uns vielmehr, es geht nicht um ein weg von hier, es geht vielmehr darum, dass Gott zu uns kommt. Und das haben wir wortwörtlich so in unserem Text heute gelesen, dass Gott kommt. Und alles neu macht. So, was ist dann das Himmelreich, von dem wir auch gerne sprechen? Was ist das? Das Himmelreich ist der Ort, um es mal so zu beschreiben, wo Gott uneingeschränkt regiert. Das ist das Himmelreich. Wenn Johannes in Offenbarung 4 von 24 Drohnen und, also nicht Drohnen mit D, die wir heute überall über die Flughäfen haben, ja, nicht 24 Drohnen, sondern 24 Thronen und Ältesten spricht, die Gott anbeten, damit ist das nicht eine Vision von der Zukunft, sondern das ist eine Sicht in die unsichtbare Welt von dem, was gegenwärtig dort im Himmelreich, wo Gott regiert, geschieht. Das ist eine gegenwärtige Realität. Das Himmelreich oder das Reich Gottes, das beginnt auch für Christen nicht erst dann, wenn wir alle mal gestorben sind und von Neuem geboren, also auferstanden sind von den Toten, sondern es beginnt schon hier und jetzt bei allen, die sich unter die gute Herrschaft Gottes gestellt haben. Wir gehören zum Reich Gottes. Und das Faszinierende an dem Reich Gottes-Gedanken, das hat mich immer schon begeistert, ist, dass das ja nicht das Reich Gottes, das ist hier diese Gemeinde und die anderen gehören nicht zum Reich Gottes, weil wir sind die Besseren, also alles Unsinn, sondern das Reich Gottes sind alle Menschen, die gegenwärtig leben, in allen Nationen, allen Kulturen, allen Sprachen, die zu Jesus gehören, ihr Leben mit Gott geordnet haben und ihr Leben unter die gute Herrschaft Gottes gestellt haben. Und nicht nur das, es ist also nicht nur eine Dimension in diese Richtung, also flächendeckend sozusagen, sondern auch in die zeitliche Dimension, zu der gehören alle, die in der Vergangenheit ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben und die ihr Leben in Zukunft mit Gott in Ordnung bringen werden. Das heißt, das ist ja schon ein Gedanke, wo wir sagen, ui, das fällt schwer, sich das irgendwie einzuordnen. So, weniger wichtig ist also die Frage, wo gehen wir hin, wenn wir mal sterben? Also wichtig ist schon, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen. Ja, das ist klar. Sondern die Frage ist, haben wir zu Lebzeiten unser Leben unter die gute Herrschaft Gottes gestellt? Ist Jesus unser Herr? Das ist eines der ersten frühchristlichen Bekenntnisse. Jesus ist Herr, kein anderer. Und das war damals übrigens, mal so am Rande bemerkt, eine ganz gewagte Aussage, denn der Herr war Cäsar. Und die Leute, die gesagt haben, Jesus ist Herr, die haben gesagt, dann ist Cäsar nicht der Herr. Und deshalb war ihr Leben immer in Gefahr. Und viele haben ihr Leben für ihren Glauben gelassen. So, was am Ende der Weltenzeit passieren wird, ist Folgendes. Hier in Offenbarung 21, 2 und 3, da schreibt Johannes, und ich sah, Jesus hat ihm das offenbart, wie in so einem Film, in so einem Science-Fiction-Film. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, also hier. Und er wird bei ihnen wohnen, nicht sie bei ihm. Und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott kommt. Und was dann passieren wird, ist Folgendes. Dass sich zwei Sphären miteinander verbinden. Die Sphäre Gottes, in der er jetzt schon uneingeschränkt regiert, wo wir sagen, Gott ist im Himmel. Und die Sphäre dieser Erde, wo Menschen, die noch leben und zu Jesus gehören, oder bei seiner Wiederkunft von den Toten auferstehen und überkleidet werden mit einem unvergänglichen Leib. Diese Sphären kommen dann zusammen. Es ist wie eine Hochzeit. Und in der Vision Johannes von Gottes neuer Welt, da werden auch Dinge genannt, die dann nicht mehr sein werden. Willi hat schon eins herausgegriffen, das Meer wird es nicht mehr geben. Also einige fragen sich, und was ist dann im Himmel mit Strandurlaub? Der fällt dann halt flach, ja. Das Meer wird nicht mehr sein. Warum ist das so wichtig? Das Meer steht in der Bibel, ist immer ein Bild für Chaos. Immer ein Bild für Chaos. Bei der Schöpfung hat der Heilige Geist ist über dem Wasser geschwebt. Ich habe immer das englische Wort, ich liebe das englische Wort, the Holy Spirit hovered over the sea, over the waters, wie die Hovercraft, ja, also schwimmt so, schwebt so über dem Wasser und dann trennt Gott dir das Land vom Wasser. Oder denk mal an die Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt. Ja, das Meer, der See, der Sturm, die Wogen, das war alles ein Bild für Bedrohliches, für Gefahr, für Chaos. Und dann erleben die Jünger wie Jesus, der Herr ist über all das Chaos, das da herrscht. Das war also nicht nur, der hat den Sturm gestillt, das Bild war für die Jünger viel größer. Das Meer, für viele ein Ort des Chaos, des Todes, der Trennung, das wird nicht mehr sein. Der Tod selbst wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, noch Schmerz. In diesem Jerusalem wird es das alles nicht mehr geben. Es heißt sogar, es wird nicht mal mehr einen Tempel mehr geben. Also nicht mehr einen festen Ort, zu dem man hingehen muss, um anzubeten. Und das erklärt Johannes auch hier im 22. Vers, sagt er, und ich sah keinen Tempel. Interessant, ich stelle mir das so vor, wie er diese Vision hat und sich das alles genau anguckt und sagt und versucht zu beschreiben, was er sieht. Und dann sagt er, ups, was ich nicht sehe, ist ein Tempel. Wie kann das sein? Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Es braucht also das alles nicht mehr. Es braucht auch keine Sonne mehr, keinen Mond, keine Sterne, um Licht zu spenden. In Vers 23b, da wird es so schön beschrieben, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das sind einfach tolle Aussichten, oder? Das Problem ist, dass die Theologie vom Himmel bei vielen Christen mehr von Liedern geprägt ist, wo immer nur das Lamm, der Thron und immer so ein paar Begriffe hin und her geworfen werden, als wirklich von dem, was die Bibel sagt. Und deshalb muss man solche Texte gründlich lesen und fragen, was bedeutet es? Wir sind oft schon zufrieden damit, dass wir einfach vom Himmel sprechen und uns freuen, auch wenn wir keine Ahnung davon haben, was wird denn da eigentlich sein? Wir werden einen neuen Leib bekommen, der unverweslich ist. Und ich glaube, dass in dieser Zeit, wenn Gott alles neu macht, da wird ja auch davon gesprochen, dass wir mit Gott herrschen. Das ist übrigens dasselbe Wort, was am Anfang der Bibel benutzt wird, dass Adam und Eva, die sollten herrschen über die Natur. Die haben dem Namen gegeben, die Tiere benannt und, und. Ich glaube, dass Gott uns brauchen wird, um diese neue Welt wieder zu pflegen, zu bearbeiten und was auch immer. Wir dürfen sehr gespannt sein. Der Himmel ist dort, wo Gott uneingeschränkt regiert. Wer sein Leben Jesus anvertraut hat, wer bekennt und lebt, Jesus ist der Herr, der gehört schon hier und jetzt zu ihm und er darf sich freuen auf diese Heirat, wenn die Herrschaft Gottes, die er die ganze Zeit schon in der himmlischen Sphäre hat, sich mit der verbindet, die hier auf der Erde schon überall klein zu sehen ist. Aber dann steht in unserem Text auch, wer nicht Eingang in diese Stadt findet. Und das ist auch sehr deutlich. In Vers 7 bis 8, da steht, wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feigen und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und dann in Vers 27 steht auch, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Es gilt also hier in dieser Welt, also jetzt zu unseren Lebzeiten, mit Gott in Ordnung zu kommen und unser Leben unter die gute Herrschaft Jesu zu stellen. Andernfalls gibt es keinen Einlass in Gottes neue Welt. Und wenn wir so über den Himmel gesprochen haben, vielleicht einen kurzen Satz auch zur Hölle. Was ist die Hölle? Ich habe das mal so definiert. Die Hölle ist die Konsequenzen der Verweigerung des Willens Gottes, für alle Ewigkeit tragen zu müssen und es zu wissen. So stelle ich mir die Hölle vor. Für immer und ewig den Gedanken zu haben, ich habe es versiebt. Hätte ich nur, wäre ich nur treu geblieben. Hätte ich nur eine Entscheidung getroffen. So macht euch nicht so viele Gedanken darüber, wo wir hingehen, wenn Gott uns endlich aus dem Elend hier rausholt, sondern vielmehr Gedanken darüber, dass wir hier treu in der Nachfolge Jesu stehen und dass er bei der Auferstehung der Toten uns ganz neu macht für die neue Welt. Und jetzt zu meinem zweiten Gedankengang. Ich muss mal gucken, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Jetzt leben wir in dieser Welt. Und die macht uns gerade ziemlich zu schaffen, würde ich sagen, oder? Was hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte so entwickelt? Lass mich mal so einen Blick von oben aus 10.000 Meter Höhe auf die Welt werfen über die letzten paar Jahrzehnte. Ganz kurz. Gerade in unserem Land, also ich rede hier von da, wo wir sind. Wir hatten Frieden über mehrere Jahrzehnte und wussten das eigentlich nicht wirklich zu schätzen. Wir haben erlebt, wie Europa zusammenwächst. Man muss an keiner Grenze mehr lange stehen, man fährt einfach durch. Es gibt starke Bündnisse zwischen Nationen. Wissenschaften, Wirtschaft haben sich prächtig entwickelt. Bis vor 3 Jahren, würde ich mal behaupten, ist alles immer nur vorwärts gegangen. Immer vorwärts. Und immer Hoffnung, dass es noch besser und besser wird. Ein Ende des Kapitalismus, des Wachstums war überhaupt nicht vorstellbar. Kriege, Genozide, Armut, Hunger, Unterdrückung, Naturkatastrophen, Flucht, Vertreibung, das kennen die Älteren aus der Vergangenheit und die meisten von den Jüngeren nur aus dem Fernsehen. Und wir haben immer gedacht, normal ist, wenn alles so toll und prima läuft. Ja, dass es immer vorangeht, wir haben unser Auskommen, es geht uns gut, wir können Urlaube machen, das Leben genießen. Wir haben immer gedacht, das ist das Normale, während die Wahrheit eine ganz andere war. Dass das Normale für den Großteil der Weltbevölkerung genau das war, was ich eben aufgezählt habe. Kriege, Genozide, Armut, Hunger, Unterdrückung, Naturkatastrophen, Flucht, Vertreibung. Das war das Normale. So, was wir als unser Normal betrachtet haben, das war für die meisten Menschen der Himmel auf Erden. Das hätten die sich gewünscht und haben es nie gehabt. Aber in den letzten Jahren hat sich ein neues Normal etabliert, so will ich es mal beschreiben. Militärische Bündnisse, es ist ja gerade alles heiß aktuell. Bröckeln, wer weiß, ob es noch eine NATO gibt, wenn die Amerikaner sich Grönland unter den Nagel reißen. Die europäischen Staaten stehen nicht so geeint zusammen, wie das vielleicht notwendig wäre. Amerika, sorry Philipp für deine Heimat, entwickelt sich zu einer Autokratie undenkbaren Ausmaßes. Denken wir nur an Venezuela und Grönland, ohne jetzt in Details zu gehen, ja. Russland will sich ein Imperium zurückerkämpfen. China läuft den Europäern wirtschaftlich davon, ganz zu schweigen von Entwicklungen in Indien oder in afrikanischen Ländern. Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit all ihren Segnungen und Flüchen, muss man sagen. Da ist eine neue Weltordnung am Entstehen und wir sind dabei. Nichts mehr ist, wie es mal war. Als wir jung waren, also meine Generation, da haben wir Träume gehabt und Hoffnungen, was wir machen wollen, wo wir überall hin wollen, wie wir leben wollen. Junge Leute heute haben Angst vor der Zukunft. weil sie nicht wissen, was kommt da. Wie wird das sein? Die haben ganz andere Gedanken, wie wir das hatten, als wir jünger waren. Eine Weltordnung entsteht, die von, ich sag's mal so, von ein paar wenigen alten, aber machtgeilen Männern arrangiert wird, die drauf und dran sind, sich alles unter den Nagel zu reißen, vor allem die Bodenschätze, die es überall gibt. Also herzlich willkommen im neuen Normal. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil wir gerade in unseren Breiten uns so daran gewöhnt haben, ist doch alles eigentlich ganz okay. Und wir merken jetzt, dass Systeme zusammenbrechen, nichts will mehr funktionieren, die Krankenkassen brauchen immer mehr Geld für immer weniger, was uns geboten wird. Es ist alles nicht mehr so rund und schön, wie es mal war. Und da muss man sich fragen, wie gehen wir denn als Christen mit diesen Entwicklungen um? Was machen wir damit? Im Blick, das will ich nicht vergessen, auf das, was unser Bibeltext ist. Siehe, ich mache alles neu. Und wir denken manchmal, ach, könnte es noch mal so sein wie in biblischen Zeiten, die frühe Gemeinde, die Urgemeinde, so wollen wir sein. Ich sage euch, meine Antwort darauf ist, um Gottes Willen. So wollen wir nicht sein. Denn wenn ihr lest, was in der frühen Gemeinde alles war, das war nicht alles so gut. Und schon gar nicht das Umfeld, in dem die Gemeinde gelebt hat. Drehen wir mal das Rad der Zeit zurück. Als Jesus in diese Welt kam, ist ja noch nicht lange her, da haben wir Weihnachten gefeiert, dass Jesus geboren wurde. Wir sehen das immer als so eine romantische Geschichte und verkennen dabei, dass Jesus, der Sohn Gottes, in eine Welt hineingeboren wurde, die brandgefährlich war und auch ein politisches Pulverfass. Israel war besetzt von den Römern, es gab Rebellen, es gab Aufstände, Mord und Totschlag, Unterdrückung, es gab Krankheiten, die nicht heilbar waren, Nöte, Dekadenz ohne Ende und mit der Kreuzigung die grausamste Todesstrafe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gab damals zur Zeit der Römer unglaublich viele, ich nenne das mal so, postnatale Abtreibungen. Ihr wisst, was das ist. Ein Kind wird geboren und dann wird es einfach an den Straßenrand gelegt. Und vielleicht nimmt es irgendeiner mit, dann hat es Glück gehabt. Das war die Moral der römischen Gesellschaft in der Zeit, als Jesus in die Welt kam und in der Zeit, als die erste Gemeinde entstand. So, und wer sagt, wären wir doch in der Zeit, wo das alles so geistlich war, da muss man sagen, nee, es war eine furchtbare Zeit, ähnlich furchtbar, wie sie heute ist. Und trotzdem war es nicht so, dass Jesus gesagt hat, ja, das geht doch mal vorbei und das wird auch wieder besser. Nein, es war ein ganz klarer Auftrag, zeigt in dieser Welt, in dieser, so wie sie jetzt ist, dass es auch anders geht. Und das hilft nicht. Ich höre immer wieder mal Prediger, die dann nur über die böse Welt schimpfen und was man alles machen müsste und sagen müsste. Das hilft ja keinem. Das ändert auch nichts. Jesus, da hatte man gehofft, dass er ein politischer Messias wird. Und was kam? Ein Baby. Ganz verletzlich, mitten hinein in diese Not- und Hoffnungs- und erwartungsgedrängte Weltlage. Und es war ganz anders, als man sich den vorgestellt hatte. Was man sich vorgestellt hatte, war tatsächlich, dass dieser Messias die Welt von außen nach innen verändert. Politische Veränderungen, wir zwingen den Leuten das Gute auf. Das hat ja noch nie funktioniert. Und Jesus kam und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich fange von innen nach außen an. Herzen müssen verändert werden und dann verändern sich Menschen. Und wo Menschen sich verändern, verändern sich Gesellschaften. So rum ist es. Und der Schlüssel für diesen ganzen Änderungsprozess ist nach meiner tiefen Überzeugung Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube, der nicht nur daraus besteht, dass Gott, ja, sicherlich gibt es wahrscheinlich einen Gott, das mag ich glauben. Nee, das ist kein richtiger Glaube. sondern Glaube ist eine Beziehung. In einer Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus zu leben. Der Glaube ist das eine, die Hoffnung, dass die Offenbarung, die Johannes gesehen hat, wo er unbeschreibliche Dinge sah, wofür er noch nicht einmal Worte hatte, um sie niederzuschreiben und hat es dann in Bilder gepackt, die er kannte, dass das mal Realität wird und wir dann das so sehen, wie Gott es wirklich gemeint hat. Und dann natürlich die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat. Gott ist die Liebe, schreibt Johannes im ersten Johannesbrief. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir leben in einer hassdurchdrängten Zeit. Leute hassen andere, gehen aufeinander los. Das haben wir nicht nur in den Kriegsgebieten, das haben wir auch in unserem Land, auf den Weihnachtsmärkten, wo Messerstechereien stattfinden. Das ist unfassbar, aus Hass auf andere. Und Hass hat noch nie zu irgendwas Gutem geführt, immer nur zu neuem Hass. Aber echte Liebe verändert alles. Und dann will ich uns erinnern, was Jesus in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet gebetet hat, Johannes 17. Da sagt er in seinem Gebet zum Vater im Himmel: Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und ich sehe darin so zwei Mandate. Einmal mit diesem Missionsauftrag. Die sollen genauso weitermachen, wie ich angefangen habe. Aber dann, glaube ich, ist ein anderes Mandat noch da reingewebt, nämlich, dass Jesus sagt, so wie du mich gesandt hast, mit dieser Haltung, mit dieser Art und Weise, genau so sende ich sie in die Welt. Und er hat seinen Jüngern an einer Stelle mal erklärt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt nicht, ich sende euch wie Cowboys unter die Wölfe und knallt sie alle ab, die nicht gehorchen wollen, sondern wie Schafe. Wir sind als Christen herausgefordert, um es mal in einem Wort zusammenzufassen, anders zu sein. Einfach anders zu sein. Und da muss man sich dann nicht zu zwingen, wer mit Jesus lebt, der ist wirklich anders als die Menschen, die in dieser Welt so ihr Leben führen. Wo andere hassen, das sollen wir lieben. Und das ist eine Entscheidung, die aus unserem Herzen kommen muss. Und ich merke da immer wieder bei mir, wie der Heilige Geist da noch, wie war das vorhin so schön, noch nicht so ganz fertig ist mit mir. Das ist noch ausbaufähig. Ich lese die Nachrichten, ich schaue mir die Nachrichten im Fernsehen an und ich merke, wie es in mir hochkochen will. Und dann muss ich sagen, das ändert hier nichts. Ich muss da lieben, wo ich bin, wo mein Platz ist. Und ich soll vor allen Dingen nicht andere hassen, die sich dadurch auch nicht ändern werden. Wir sind herausgefordert, dieses neue Normal mit allem, was sich noch entwickeln wird, das ist ja, da überschlagen sich ja die Dinge, man weiß gar nicht, wie das in 5 oder 10 Jahren alles aussehen wird, unsere Welt. Wir sind herausgefordert, dieses neue Normal auch als Chance zu sehen, anderen zu zeigen, was Gottes Liebe in unserem Herzen schon getan hat und was die Liebe Gottes auch im Herzen von den anderen noch tun kann. Gottes Wort verspricht uns, siehe, ich mache alles neu. Und ich bin fest davon überzeugt, auch wenn ein Herr Trump und Xi und wie sie alle heißen in der Welt, sind ja nur 3, 4 Hansel, die meinen, sie sind die großen Könige. Die haben noch nie überlebt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es gab auch eine 100-prozentige Todesrate bei allen, die viel Macht in dieser Welt hatten. Ja, irgendwann ist Schluss im Karton. Die Mächtigen kommen und gehen, heißt es in einem Lied. Aber Gott macht alles neu. Und dann zum Schluss. Bis es soweit ist, da sind wir herausgefordert, inmitten der Wirren unserer Zeit mutig das zu leben, was Jesus uns als Kernbotschaft gelehrt hat. Nämlich, wie in Matthäus 22 nachzulesen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, mit allem, was wir sind. Und den Nächsten lieben wie sich selbst. Das haben die ersten Christen in ihrer schwierigen Zeit gemacht. Die wurden zum Teil abgeschlachtet, die haben Opfer gebracht, die sich heute keiner vorstellen will. Aber das haben die gelebt. Und ich glaube, die werden wir alle im Himmel sehen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir den Mut nicht verlieren bei all dem, was wir tagtäglich hören. Und wissen, was im letzten Buch steht und in den letzten Kapiteln. Siehe, ich mache alles neu. Amen.